So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 85. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hier im Deutschen Bundestag im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Dieser Saal wirkt immer etwas groß. Unser üblicher Ausschusssaal ist aber immer zu klein. Deshalb freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass Sie heute hier sich im Mehl eingefunden haben. Ich begrüße insbesondere die Ausschussmitglieder, die Zugeschalteten und die Sachverständigen. Eingeladen von den Fraktionen wurden Dr. Volker Born, Zentralverband des Deutschen Handwerks und Bereichsleiter für Bildung, Dr. Oliver Heikaus von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK, Bereichsleiter Weiterbildung, Mustafa Kalja, Robert Bosch, GmbH, Betriebsrat, Jan Krüger, Deutscher Gewerkschaftsbund, Abteilungsleiter Bildungspolitik und Bildungsarbeit, Nora Sandoval, okay, gut. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Referentin für Bildung und Dr. Irene Vorholz, Deutscher Landkreistag, Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers und auch Beigeordnete für Soziales und Arbeit. Schon mal ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass sie sich heute zur Verfügung stellen und unserer Einladung gefolgt sind. Zur Strukturierung unserer Anhörung ein paar sachdienliche technische Hinweise. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen die Gelegenheit haben für ein 5-minütiges Eingangsstatement zu beginnen. Und wir bitten Sie herzlich dabei, nicht zu überziehen. Der Aufruf wird in alphabetischer Reihenfolge der Sachverständigen erfolgen. In dieser sitzen Sie bereits. Die Reihenfolge der Berichterstatterinnen und Berichterstatter und der Fragenden richtet sich nach der Fraktions- und Gruppenstärke. Und bei uns ist üblich, dass es in der ersten berichterstattenden Runde eine 5-Minuten-Frage-Antwort-Kontingentmöglichkeit gibt. Das heißt, theoretisch kann man 4 Minuten Fragen stellen und dann 1 Minute eine Antwort bekommen. Ob das sinnvoll ist, können Sie dann selber beurteilen. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass wir viele Antworten der Sachverständigen bekommen. In der Nachfragerunde reduziert sich dann die Zeit entsprechend. Für die Anhörung haben wir bis ca. 11.15 Uhr Zeit. Und obwohl wir auch live übertragen werden, wird von dieser Sitzung ein Wortprotokoll erstellt. Grundlage für diese öffentliche Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 5. Gesetzes zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes auf der Bundestagsdrucksache 20.12.777. Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, AFBG, manchmal auch Aufstiegs-BAföG genannt, unterstützt mit finanziellen Mitteln die berufliche Aufstiegsfortbildung von Handwerkerinnen und Handwerkern sowie anderen Fachkräften und erleichtert auf jeden Fall auch Existenzgründung. Wir freuen uns sehr auf Ihre Eingangsstatements und wir starten mit der Sachverständigenrunde. Und ich rufe zunächst auf Herrn Dr. Born vom ZDH.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Mitglieder des Deutschen Bundestags, dass das Deutsche Handwerk heute hier zum AFBG auch seine Hinweise mit einbringen kann, was ich heute sehr gerne tue, weil das AFBG für das Handwerk ein sehr wichtiges Gesetz ist, schon aus der Historie heraus für das Handwerk eine hohe Bedeutung hat. Es hat eine Bedeutung in bildungspolitischer Hinsicht. Das heißt also, es ist ein wichtiges Gesetz zur Setzung von Anreizen für Karriere und Bildungsverläufe im Handwerk. Es hat aber auch wirtschaftspolitische Bedeutung. Wirtschaftspolitische Bedeutung, weil wir im Handwerk in den nächsten 5 Jahren 125.000 Betriebsnachfolgen realisieren müssen. Und im Handwerk sind das Meisterinnen und Meister. Und damit sind wir auch bei einem wichtigen Punkt. Meisterinnen und Meister werden durch das AFBG gerade im Handwerk auch gefördert. Und wir nehmen im Hinblick auf wirtschaftspolitische Bedeutung auch wahr, dass wir im Handwerk natürlich wie andere Branchen auch strukturelle Veränderungen haben. Und diese strukturellen Veränderungen manifestieren sich natürlich dann auch in Bildungserwartungen oder Bildungsstrukturen. Und die Hoffnung verbinden wir auch, weil gerade der Punkt, ich will es zuspitzen auf den Begriff, alles aus einer Hand im Handwerk immer eine größere Bedeutung gewinnt und gerade auch in den Klimahandwerken eine immer größere Bedeutung gewinnt. Ist aber auch ein wichtiges Instrument arbeitsmarktpolitisch, weil wir damit Fachkräftesicherung betreiben und sehr gezielt Fachkräftesicherung im Handwerk betreiben. Wenn wir ein bisschen schauen, uns bereitet Sorge, dass in den letzten 10 Jahren wir einen durchaus bemerkbaren Rückgang an AFBG-Geförderten im Handwerk haben. Wir haben einen Rückgang von 23%. Das heißt also, wir haben Handlungsbedarf. Wir müssen im AFBG nachlegen. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass die Bundesregierung und die 3 Regierungsfraktionen schon im Koalitionsvertrag das AFBG und die AFBG-Novelle angekündigt haben. Das hat das Handwerk damals sehr unterstützt und wir begrüßen es, dass die AFBG-Novelle jetzt auch vorgelegt worden ist und wir heute hier darüber sprechen, dass zum 01.01.25 mit der Zielmarke das Gesetz dann auch in Kraft treten kann. Wichtige Änderungen sind intendiert. Das ist unter anderem der höhere Förderungsrahmen für Kurs- und Prüfungsgebühren. Das Meisterprüfungsstück, gerade im Handwerk, sind wir eben praxisorientiert. Das heißt also, da stellt auch ein Dachdecker, Dachdecker, Meisteranwärter, Meisteranwärterin einen gesamten Dachstuhl auf den Hof des Bildungszentrums. Das kostet. Dass das mit berücksichtigt worden ist, begrüßen wir sehr. Und dass wir hier, ich will es kurz verdichten, mittlerweile bei einer Fördermöglichkeit von 80% der Fortbildungskosten sind, ist wichtig. Auch wenn ich nicht verhehlen will, dass wir die Hoffnung gehabt haben, es wird mehr. Es sind weitere wichtige Punkte mit drin, wie die Nichtanrechnung möglicher Arbeitgeberanteile. Auch das ist nochmal wichtig für die Unterstützung, gerade in kleineren Betrieben. Vielleicht, da wir hier heute auch in der Anhörung sind, was kann man noch besser machen, möchte ich gerne auf Punkte hinweisen, wo das Handwerk dafür werben möchte, die Punkte noch mit in den Blick zu nehmen und den Referentenentwurf aufzunehmen, dass insbesondere Förderung einer zweiten Fortbildung auf der gleichen Fortbildungsstufe. Ich hatte vorhin alles aus einer Hand gesprochen. Wir im Handwerk haben das gerade über Bildung, wo wir es nachvollziehen, Meister, Meisterin, da ist das ein wichtiger Punkt. Dann ist ein weiterer Punkt die Fortbildungsdichte. Wir wünschen uns hier mehr Flexibilität, um entsprechend die Bildungsinfrastruktur und die Lehrgangsplanung danach ausrichten zu können. Ich würde einen Punkt noch gerne unterstreichen, das KfW-Darlehen zinsfrei stellen. Das wäre ein wichtiger Punkt, auch noch mal im Hinblick auf Gleichwertigkeit und Nachziehen in Bezug oder in Referenz zu anderen Bildungsbereichen. Zu guter Letzt, was uns immer auch gemeldet wird, ist die unterschiedlichen Bearbeitungsdauern von Anträgen in den einzelnen Bundesländern. Das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, auch noch mal am Rahmen oder im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens nachvollziehen kann. Wir haben dort in unserer Stellungnahme Monitoring vorgeschlagen. In anderen Gesetzen wie beim Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz wird Monitoring dauerhaft an dieser Stelle durchgeführt. Wir haben ein großes Problem, dass wir keine Verlaufsdaten haben über Bildungsverläufe. Wir können also auch wenig Aussagen über das AFBG an sich in der Wirkmächtigkeit treffen. Und das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, der uns dabei insbesondere interessiert, ist natürlich, wie sieht es mit den Bearbeitungsdauern aus? Deswegen Begrüßung von Seiten des Handwerks mit der Bitte, noch mal nachzujustieren, nachzuvollziehen, um insbesondere den Punkt Ausgleich im Vergleich zu anderen Bildungsbereichen herzustellen und einen wichtigen Schritt zu mehr Gleichwertigkeit zu erreichen. Vielen Dank.
Danke, Herr Born. Für DIHK jetzt Dr. Oliver Heik aus.
Vielen Dank für die Einladung zur Anhörung und die Möglichkeit, DHK-seitig für die Industrie- und Handelskammern zum Gesetzentwurf Stellung zu beziehen. Das Aufstiegs-BAföG ist ein seit Jahren bewährtes Förderinstrument, das angehende Fachkräfte auf ihrem Qualifizierungsweg der höheren Berufsbildung unterstützt. Laut der aktuellen DHK-Erfolgsstudie Weiterbildung gibt über die Hälfte der IHK-geprüften Absolventen der höheren Berufsbildung an, Aufstiegs-BAföG erhalten zu haben. Damit leistet das Aufstiegs-BAföG einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung der Unternehmen. Das Aufstiegs-BAföG setzt richtigerweise auch an einer strukturellen Benachteiligung der höher qualifizierenden Berufsbildung im Vergleich zu einem Hochschulstudium an, Weil hierzulande keine Studiengebühren erhoben werden, sind für angehende Hochschulabsolventen jahrelanger Hochschulunterricht sowie die Prüfungen selbst kostenlos. Angehende Fachkräfte, die sich aufmachen, beispielsweise Industriemeister Metall oder Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung zu werden, sind hingegen zunächst einmal selbst in der Pflicht, ihren Lehrgang und ihre Prüfung zu bezahlen. Das steht in einem deutlichen Widerspruch zu der immer wieder beschworenen Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Umso wichtiger ist hier das Aufstiegs-BAföG, das dazu beiträgt, diese Schieflage ein wenig zu korrigieren, indem die Förderung unter anderem auf die Lehrgangskosten und Prüfungsgebühren abstellt. Die DAK befürwortet, dass das fünfte Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes an verschiedenen Stellen verbesserte Konditionen für die an Fortbildungsmaßnahmen Teilnehmenden vorsieht. Die Attraktivität der höheren Berufsbildung wird dadurch erhöht. Das kommt den Betrieben zugute, die in diesem Bereich häufig vergeblich nach qualifiziertem Personal suchen. Der vorliegende Gesetzentwurf lässt aber wichtige Verbesserungen vermissen, die in der Koalitionsvereinbarung der Ampelregierung angekündigt wurden, wie zum Beispiel eine weitere Regelförderung auf derselben Fortbildungsstufe, die Öffnung des Unterhaltsbeitrags für Teilzeitfortbildungen oder das Schließen der Förderlücke zum BAföG. Eine weitere Regelförderung auf derselben Fortbildungsstufe sollte aus DAK-Sicht ermöglicht werden. Dies kann etwa nach einem Industriemeisterabschluss, zum Beispiel Fachrichtung Metall, der geprüfte Aus- und Weiterbildungspädagoge sein, beide Abschlüsse auf Niveau 6 des deutschen Qualifikationsrahmens. Solche Abschlusskombinationen ermöglichen Absolventen, sich zu hochqualifizierten Fach- und Führungskräften weiterzuentwickeln und können gerade mit Blick auf einen zunehmend flexiblen Arbeitsmarkt mit Berufs- und Tätigkeitswechseln sehr sinnvoll sein. Es ist bedauerlich, dass diese angekündigte und aus unserer Sicht ganz substanzielle Verbesserung des Aufstiegs-BAföG nun wohl doch nicht angegangen wird. Auch die Ankündigung im Koalitionsvertrag, die Förderlücke zum Studierenden-BAföG zu schließen, findet sich im aktuellen Entwurf nicht wieder. Den Darlehensanteil beim Aufstiegs-BAföG endlich zinslos zur Verfügung zu stellen, sowie beim Studierenden-BAföG auch, wäre nicht zuletzt ein Signal für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Auch hier bleibt es bei einer Ungleichbehandlung von angehenden beruflich und akademisch qualifizierten Fachkräften. Jenseits von reinen Leistungsverbesserungen und der Frage nach der Höhe der Fördersätze bietet das Aufstiegs-BAföG weitere Optimierungspotenziale. So sollte das AFBG Online-Lernen in die Förderung einbeziehen, die Aufnahme von strukturierten, wenn auch unbegleiteten Lernübungs- und Transferphasen in die Förderung entspricht dem heutigen Alltag im digitalen Bildungsraum und wäre daher sinnvoll. Wenn verbesserte Förderkonditionen angehende Fachkräfte möglichst breit und ohne unnötige Verzögerungen erreichen sollen, kommt es ganz entscheidend auf einen zügigen und verlässlichen Verwaltungsvollzug vor Ort an. Vor allem müssen die Bearbeitungszeiten von Anträgen verkürzt werden. Lange Verfahrensdauern von teilweise bis zu 10 Monaten, wie sie aus dem Kreis der IHKs gleich für mehrere Bundesländer berichtet werden, können dazu führen, dass die berufliche Weiterbildung am Ende nicht angegangen wird. Das verschärft den Fachkräftemangel der Wirtschaft. Eine konsequente End-to-End-Digitalisierung könnte helfen, den Prozess der Antragstellung, Bearbeitung und Bescheidung zu verschlanken. So könnten angehende Fachkräfte einfacher und im Zweifel auch schneller an ihre Förderung kommen und den Betrieben damit womöglich noch früher mit ihrem in der Fortbildung erworbenen Know-how zur Verfügung stehen. Insgesamt finden sich im Gesetzentwurf sinnvolle Ansätze zur Verbesserung des Aufstiegs-BAföG, die wir DAK-seitig im Interesse der Fachkräftesicherung der Betriebe unterstützen. Das, was jetzt vorliegt, bleibt jedoch hinter den Ankündigungen der Koalitionsvereinbarung zurück und macht aus unserer Sicht Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren erforderlich. Klar ist zugleich, Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu schaffen, wird auch im AFBG-Kontext und über die aktuelle Novellierung hinaus eine politische Daueraufgabe bleiben. Vielen Dank.
Danke, Herr Haig aus. Nächster Sachverständiger in der Runde, Mustafa Kalay, Robert Bosch.
Einen wunderschönen guten Morgen. Sehen Sie es mir bitte nach. Ich komme heute als Betriebsrat, ich bin bei der Robert Bosch GmbH beschäftigt und bin da als gewählter Betriebsrat 2011 und seit 2015 mit dem Schwerpunkt Qualifizierung im Betriebsrat unterwegs, auch in der Firma. Genau. Ich würde Sie gerne abholen, ganz kurz, eher aus dem betrieblichen Praxis, aus der Beratung mit den Kollegen und aus der Veränderung. Was passiert denn bei uns im Betrieb? Wie vorhin erwähnt, die Firma Bosch ist groß und bekannt. Ich komme aus dem Standort Feuerbach, aus dem ältesten Standort. Seit 1909 wird bei uns Technik gemacht, unterschiedlich von Kühlschränken bis zu Verbrennern und heute zum Thema Wasserstoff. Wir befinden uns stetig in der Veränderung. Die Veränderung des Verbrennerauses, die ja bekannt ist, hat halt nochmal zu noch einer schnelleren Veränderung und zu einer Dynamik gesorgt, wo sich die Arbeitsplätze drastisch verändern und die Kompetenzprofile sich verändern, wo auch Kollegen gefragt sind, an neuen Technologien und Kompetenzen aufzubauen. Und da ist zum Beispiel, wir im Schwabenländer sagen, Beister BAföG, ein sehr hilfreiches Instrument, damit die Kollegen sich weiterentwickeln können, also als vom Fachkraft in Richtung Meister, das Thema Betriebswirt. Und von daher ist es ein sehr wichtiges Instrument für die Kollegen. Ich persönlich habe 2010 auch das Meister BAföG genießen dürfen und hatte somit meinen Meister gemacht. Was extrem, genau, was ein bisschen herausfordernd ist, ist das Thema aus dem Alltag, aus dem Betrieb auszusteigen. Und Schwaben wird ja nachgesagt, dass wenn wir hinterm Häuslebauen hinterher sind, also das Thema finanziell einfach komplett aus dem Betrieb für ein ganzes Jahr aussteigen, ist eher schwierig. Deshalb machen es ganz viele Kollegen berufsbegleitend. In der Regel, also Kollegen, die in der Gleitzeit sind, halt abends. Die Kollegen, die Schichten, die Zweischichter, Dreischichter in unterschiedlichen Schichtmodellen und versuchen, ihren Meister oder ihre Fortbildung nebenbei zu machen, was natürlich extrem anstrengend ist. Arbeit, Familie und die Qualifizierung. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele motivierte Kollegen, die das machen. Wir stellen auch fest, dass jetzt andere Fortbildungen bzw. Studiengänge jetzt bei uns auch reinkommen, wie der Bachelor von Fernhochschulen oder ähnliches, die auch spannend oder interessant sind für viele Kollegen, die sich da auch umschauen und eher das anschauen. Aber nichtsdestotrotz hat sich da nichts geändert in den Bereichen, wo wir gewerbliche Arbeit haben. Also jetzt gerade in der Industrie, das muss nicht Bosch sein. Wir haben ja auch ein paar andere Betriebe. Da braucht man weiterhin eine Meisterei, eine Werkstatt, Leitung einer Werkstatt oder einer Meisterei, wo viele Kollegen auch durch die Meister BAföG oder auch durch eine Meisterweiterbildung in Anführungszeichen, ich sag mal, zusätzlich zu ihrer Arbeit halt den nächsten Karrierebaustein vorbereiten. Also wir können uns beim Bosch als Beispiel nicht beschweren, was das Thema Weiterbildung angeht, aber eine Weiterbildung im Sinne von jetzt mit einem Abschluss von einem ganzen Jahr, mit dem IHK-Abschluss als Beispiel bei dem Meister bei uns, was die meisten Kollegen machen, ist hilfreich, weil es ist vergleichbar und keine Ahnung, was die Veränderung mit sich mitbringt in der nächsten Zeit, ob man vielleicht nochmal die Firma wechseln muss oder ähnliches. Die Bosch oder die firmeninternen Zertifikate sind gut, aber in einer externen Marktbewerbungslage eher nicht hilfreich, weil die anderen Unternehmen damit halt nichts anfangen können. Aber mit dem Abschluss von IHK oder Ähnliches eher nützlich. Genau. Und daher würde ich auf ein Thema eingehen wollen, auf das Thema Zweitförderung. Und warum ich das alles davor erzählt habe, ist, um den Kontext herzubringen wieder. Wir kommen aus einer sehr mechanischen Welt, also in den Fabriken. Und jetzt das Thema Elektromobilität, elektrotechnische Themen. Und wir haben viele Kollegen, die mal einen Industriemeister Metall gemacht haben, also als Beispiel, die jetzt dann auf einmal in Elektrothemen einsteigen müssen. Und daher wäre es auch förderlich, wenn man, ich sage mal, die Chance bekommt, eine Zweitförderung zu bekommen, indem man halt einen Industriemeister Elektrotechnik macht. Wäre auch auf der gleichen Stufe und wäre hilfreich an der Stelle. Also man muss nicht immer in der Karriere oder kompetenztechnisch nach oben wachsen, aber die Breite macht es an der Stelle aus. Genau. Soweit mal von mir vor der Zeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kalay. Noch ein sachdienlicher Hinweis. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, noch mal darauf zu achten, dass alle digitalen Endgeräte auf lautlos gestellt sind. Ich bitte die Sachverständigen, noch etwas näher ans Mikro ranzugehen und lauter zu sprechen. Das hilft insgesamt bei Verständnis. Wir kommen jetzt zu Jan Krüger vom DGB Deutscher Gewerkschaftsbund.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der DGB hat im Vorfeld der Anhörung eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt und deswegen kann ich mich hier auf ein paar wesentliche Punkte im Eingangsstatement konzentrieren. Aus Sicht des DGBs ist das AFBG eigentlich das Premiumprodukt in der Weiterbildungsförderung. Und aus unserer Sicht zeigen das auch die über Jahre gestiegenen Teilnehmerzahlen und die Ausgaben, wenn man über alle Bereiche hinwegschaut. Und es ist aus unserer Sicht unerlässlich, dass wir diese Weiterbildungslandschaft in Deutschland weiter stärken, um auf der einen Seite individuelle Karriereperspektiven, Karrierewege, aber auch die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit insgesamt nachhaltig zu fördern. Und das AFBG spielt dabei eine entscheidende Rolle, um diese Kompetenzen und Qualifikationen im Einklang mit dem technologischen Wandel, wie ja gerade schon angesprochen wurde, auch tatsächlich entwickeln zu können. Und ich möchte herausheben, warum das AFBG aus unserer Sicht ein so wichtiges Produkt in der Weiterbildungsförderung ist. Denn anders als bei vielen anderen Förderinstrumenten verfügt das AFBG über eine Reihe von Vorteilen, insbesondere aus Sicht der Beschäftigten. Das Bildungsziel ist in dem Falle etwas, was das Individuum festlegt, das gefördert wird. Es ist also die freie Entscheidung jedes Einzelnen, für welchen Weg oder für welchen Abschluss man sich entscheidet. Gefördert werden die Abschlüsse mit einer hohen Arbeitsmarktrelevanz, nämlich staatlich anerkannte Fortbildungsabschlüsse, die tatsächlich auch helfen, wenn es darum geht, in der Transformation andere Bereiche, andere Branchen, dort nochmal eine berufliche Perspektive zu finden. Und mit einem AFBG und mit diesem Förderinstrument ist natürlich ein Rechtsanspruch verbunden, der beispielsweise bei Stipendien so nicht zum Tragen kommt. Das heißt also, wir haben es hier beim AFBG auch tatsächlich mit einer Frage der Chancengleichheit auch in der Weiterbildung zu tun, die so ohne weiteres über Stipendien und Auswahlprogramme nicht hergestellt werden kann. Und deswegen möchte ich auch nochmal drei zentrale Punkte aus unserer Stellungnahme hervorheben, die aus unserer Sicht den Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, und wir sind sehr froh darüber, dass er jetzt vorliegt, weiter verbessern würde. Und der Koalitionsvertrag ist auch schon angesprochen worden. Aus unserer Sicht bleibt das, was jetzt auf dem Tisch liegt, auch hinter dem Koalitionsvertrag zurück. Der DGB spricht sich dafür aus, die Unterhaltsförderung anzuheben. Das ist insbesondere für diejenigen wichtig, die bereits im Beruf stehen. Wir sehen mit Blick auf die Altersstruktur beim AFBG, dass das AFBG vor allem von Menschen bis zu einem Alter von 35 ungefähr genommen wird. Wir haben eine sehr große Inanspruchnahme zwischen 20 und 30. Und wenn man hier lebensbegleitendes Lernen fördern will, dann wird man die Unterhaltsförderung ausbauen müssen, weil es aus meiner Sicht so ist, dass natürlich zu Beginn des Erwerbslebens mit dem jetzigen Unterhaltszuschuss man eher über die Runden kommt als vielleicht in einem fortgeschrittenen Alter, wenn andere Verpflichtungen, sei es jetzt das Häusle oder andere Sorgeverpflichtungen, auch noch hinzukommen. Ich würde zum Zweiten gerne die Teilzeitförderung ansprechen. Auch die ist schon durchgekommen. Wir haben keinen Anspruch auf Teilzeitförderung in der Unterhaltsförderung. Das bedeutet, dass diejenigen, die sich entscheiden, das AFBG oder die Weiterbildung in Teilzeit zu machen, darauf angewiesen sind, entweder es zusätzlich zu einem Job zu machen mit all den natürlichen Belastungen, mit den Belastungen, die das natürlich mit sich bringt, wenn man einen Vollzeitjob und eine Teilzeitmaßnahme miteinander kombiniert. Oder aber sie sind darauf angewiesen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und kriegen dafür keine Möglichkeit, den Entgeltausfall zu kompensieren. Aus meiner Sicht ist hier eine Öffnung für Teilzeitmaßnahmen in der Unterhaltsförderung eigentlich das richtige Signal, um auch lebensbegleitendes Lernen stärker zu fördern. Und der dritte Aspekt, auch der zahlt ein auf das lebensbegleitende Lernen. Das ist die Förderung auf zweiter DQR-Stufe. Es ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht als DGB absehbar, dass unterschiedliche Profile, Kompetenzprofile in der Zukunft neues Gewicht gewinnen, und dem muss man auch hier mit einer Veränderung der Fördersystematik folgen. Wir haben sehr stark begrüßt, dass das BIBIG die Möglichkeit der Schaffung von Berufsspezialisten vorsieht. Und ich glaube, um diese mit Leben zu füllen, und da sind die Sozialpartner dran, auch hier die entsprechenden Fortbildungsregelungen zu schaffen, muss das AFBG auch in der Fördersystematik dann nachziehen. Damit würde ich es erstmal bewenden lassen. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Krüger. Dann kommen wir jetzt zu Nora Sandoval, BDA, Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung heute bedanken, auch im Namen der BDA. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über die fünfte AFBG-Novelle sprechen zu dürfen. Und für mich persönlich ist es heute auch eine Premiere hier im Bildungsausschuss. Es ist heute mehrfach deutlich geworden, welche zentrale Rolle die Berufsbildung für die Wettbewerbsfähigkeit und der deutschen Wirtschaft und auch für die Fachkräftesicherung spielt. Die Aufstiegsfortbildung kann aus unserer Sicht neben der betrieblichen Weiterbildung Fachkräften ermöglichen, sich nach dem Berufsabschluss, nach der Ausbildung weiter an zu entwickeln. Die Aufstiegsfortbildung bietet Perspektiven, weitere Möglichkeiten, sich auf die verändernden Bedingungen in der Arbeitswelt einzustellen. Herr Kallay hat es wunderbar heute aus der Praxis beschrieben. Zum einen hat es einen großen Vorteil für die individuellen Teilnehmenden, zum anderen ist es aber auch sehr bedeutend für die Unternehmensnachfolge. Auch hat Herr Dr. Born zum Beispiel ausgeführt, wie wichtig es ist, dass im Handwerk Stellen von Meisterinnen und Meistern auch besetzt werden können. Ich muss es hier niemandem erzählen, der Bedarf an Fach- und Arbeitskräften ist enorm in vielen Branchen, in vielen Regionen und wird perspektivisch weiter steigen. Von daher gilt es, Anreize zu schaffen, um die Zahl der Förderfälle, die ja, wie wir schon gehört haben, eher rückläufig sind, weiter zu erhöhen und dadurch langfristig mehr Fachkräfte zu sichern. Aus den genannten Gründen begrüßen wir die geplante Anpassung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes und gern möchte ich noch einige zentrale Punkte aus unserer Stellungnahme, die wir auch eingereicht haben, mit Ihnen teilen. Was bereits schon angesprochen wurde, ist, dass die Kurs- und Prüfungsgebühren, also der Förderrahmen dafür und auch für das Meisterstück, dass der Förderrahmen eben angepasst wird, erweitert wird und das entlastet vor allen Dingen die Teilnehmenden und das ist ein ganz wichtiger Schritt, um zur Attraktivität des Aufstiegs BAföGs beizutragen. Ganz wichtig ist für uns auch der Darlehenserlass, der etwas erhöht wird. Das ist einfach ein großer Anreiz für die Teilnehmenden, einerseits engagiert an der Fortbildung teilzunehmen, an der Maßnahme und eben auch an der entsprechenden Abschlussprüfung. Ein weiterer Punkt ist, dass die freiwilligen Kostenbeteiligungen der Arbeitgeber eben künftig nicht mehr auf den Förderbetrag angerechnet werden. Die Entscheidung begrüßen wir sehr. Und ist aus unserer Sicht eine längst überfällige Maßnahme. Es ist natürlich einerseits für Arbeitgeber attraktiver, direkt in ihre Beschäftigten zu investieren und gleichzeitig kommt das Geld auch direkt bei den Beschäftigten an und auch der bürokratische Aufwand bei der Antragstellung entfällt. Ebenfalls positiv zu bewerten ist die Klarstellung, welche Träger und welche Maßnahmen auch förderfähig sind. Das führt zu Rechtssicherheit für Bildungsanbieter und vermeidet Missverständnisse. Zugleich ist es wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, die zu mehr Flexibilisierung bei Maßnahmen in Vollzeit führen. Ja, zusätzlich möchten wir betonen, es wurde heute auch schon mehrfach angesprochen, dass eigentlich für Anfang 23 die Zinsbefreiung für AfPG-Darlehen, also über die KfW, wurde ja bereits angekündigt, die Zinsbefreiung. Und auch wenn man das betrachtet im Vergleich zum BAföG für Studierende, wäre es wichtig, dem nachzukommen. Und aus unserer Sicht ist hier noch Nachholbedarf für die nächste Legislaturperiode. Abschließend ist uns noch wichtig, ich weiß, das ist etwas, was nicht in alleiniger Hand des Bundesbildungsministeriums ist, aber dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, dass eben auch Bund und Länder sich gemeinsam abstimmen, um einen besseren Vollzug zu gewährleisten. Uns wird zugetragen, dass die Bearbeitungsdauer der Anträge in den Bundesländern variiert und die DHK fordert zu Recht eine End-to-End-Digitalisierung der Antragstellung. Da gibt es neben der gesetzlichen Novelle auch noch mehrere Themen, die man angehen kann. Genau, zusammenfassend begrüßen wir den Entwurf und auch uns ist bewusst, dass die Ziele des Koalitionsvertrages nur teilweise erreicht wurden. Gleichzeitig wissen wir, wie angespannt die Haushaltslage ist. Herzlichen Dank.
Danke, Frau Sandoval, für Ihre Premiere. Dann kommen wir jetzt zu Dr. Irene Vorholz vom Deutschen Landkreistag.
Ja, besten Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf einen etwas anderen Blick einnehmen als die Sachverständigen bislang, die aus Sicht der Arbeitgeber, der Betriebe oder der Teilnehmenden, der Geförderten gesprochen haben. Ich spreche aus Sicht der von den Änderungen betroffenen Verwaltung. Die Landkreise sind in über der Hälfte der Flächenländer die zuständigen Behörden für das AfBG und insofern haben sie uns auch eingeladen, teilzunehmen und wir haben jetzt den Blick, wie ist aus Sicht der Verwaltung dieses Änderungsgesetz zu bewerten. Ich spreche jetzt vorrangig aus Sicht der Aufstiegs-BAföG-Behörden, aber die Landkreise haben weitere Zuständigkeiten, die damit reinspielen, sind zum Beispiel für das Schüler-BAföG zuständig, sind auch Arbeitgeber, sind Träger von Jobcentern, sodass die Bedeutung des Aufstiegs-BAföGs insgesamt, die jetzt von allen Sachverständigen bekräftigt worden ist, auch unsererseits gar nicht hoch genug gehalten werden kann. Ich möchte auf die einzelnen Änderungen eingehen, die der Regierungsentwurf vorsieht. Unsere Bewertung ist recht ähnlich wie die Stellungnahmen, die bislang vorgetragen worden sind. Auch wir begrüßen die Verbesserung der Leistungen, insbesondere für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und für die Kosten des Meisterstücks. Das ist, glaube ich, auch alternativlos, einfach um dem Preisanstieg Rechnung zu tragen. Wir halten auch die Freistellung der zweckgleichen Arbeitgeberleistungen für richtig, nicht nur aus Sicht der Geförderten, sondern auch aus Sicht der Verwaltung, weil es für uns den Verwaltungsaufwand reduziert. Und wir sind sehr dankbar, dass der Entwurf nicht das vorsieht, was der Bundesrechnungshof als Alternative vorgeschlagen hat, nämlich Arbeitgebernachweise erst recht einzuholen. Das wäre ein neuer und vor allen Dingen völlig unverhältnismäßiger Aufwand gewesen für alle Betroffenen, aber auch für die Verwaltung. Und deswegen sind Sie in dem Entwurf dem zutreffend nicht gefolgt. Und ich baue darauf, dass Sie als Abgeordnete auch diesen Weg weitergehen. Auch wir halten die Erhöhung des Darlehenserlasses von 50% auf 60% bei Bestehen der Prüfung für richtig. Ich möchte abschließend noch eine Änderung ansprechen, die nicht vorgesehen ist, bei der wir Sie bitten zu prüfen, ob sie nicht noch aufgenommen werden könnte, die auch den Verwaltungsaufwand betrifft. Uns liegt sehr daran, den Verwaltungsaufwand weiter reduzieren zu können. Ich weiß nicht, es wurde jetzt mehrfach beklagt, dass die Bearbeitungsdauer relativ lang ist. Ich denke nicht, dass sie im Schnitt 10 Monate ist. Sie ist bis zu 10 Monaten. Das ist lange genug. Aber man muss, glaube ich, auch hingucken, woran liegt das? Also wenn es an Personalmangel liegt, dann ist das etwas anderes, als wenn es daran liegt, dass die Prüfung der Voraussetzungen, zum Beispiel Einkommens- und Vermögensfreibeträge, Zeit in Anspruch nimmt. Aber trotzdem sind die Bearbeitungsdauer zu lange und der Verwaltungsaufwand sollte weiter reduziert werden. Und ein kleiner Vorschlag, der von den Landkreisen hier an uns herangetragen wurde, ist der Teilnahmenachweis, der § 9a Absatz 2 AFBG, der vorgesehen ist, dass er 6 Monate nach Beginn der Maßnahme vorgelegt werden muss und dann ja noch mal nach Ende oder nach Abbruch der Maßnahme. Und unsererseits wird gefragt, warum muss denn nach 6 Monaten nach Beginn dieser Teilnahmenachweis erfolgen? Das ist für die Verwaltung ein enormer Aufwand, weil sie das nachhalten muss. Wenn der nicht freiwillig beigebracht wird, muss er angefordert werden. Dann muss kontrolliert werden, ist er eingegangen. Es muss auf Wiedervorlage gelegt werden. Und da wir hier im Bereich des Aufstiegs-BAföG sind, gehen wir davon aus, dass den Betroffenen, den Geförderten klar ist, dass sie teilnehmen müssen, weil es ansonsten Konsequenzen haben wird. Also unsere Bitte, könnten Sie diesen Punkt noch prüfen, um noch einen kleinen Schritt weiterzugehen in Richtung Vereinfachung der Verwaltungsumsetzung. Danke sehr.
Vielen Dank, Frau Vorholz. Danke an alle Sachverständigen erstmal für das Eingangsstatement. Ich glaube, genug Stoff für die Diskussion und für die Fragen der Abgeordneten. Ich komme damit jetzt zur Berichterstatterin und Berichterstatterrunde. Und hier eröffnet für die SPD-Fraktion Jessica Rosenthal.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die umfangreichen und sehr sachkundigen Statements Ihrerseits. Man könnte natürlich jetzt auf eine Vielfalt von Vorschlägen noch mal eingehen, die Sie gemacht haben. Ich möchte mich ein bisschen stärker jetzt noch mal auf die Praxisrealität sozusagen beziehen, weil das ja am Ende auch der Punkt ist, an dem wir alle gemeinsam dafür sorgen müssen, dass Menschen sich entscheiden, auch diesen Weg zu gehen. Und deshalb, Herr Kahler, ich finde, Sie haben das schon sehr gut beschrieben, wie es auch den Kolleginnen und Kollegen geht. Ich würde da gerne noch mal nachfragen, gerade mit Blick auf die Frage, wie bekannt ist eigentlich das Instrument des Meister-BAföGs? Also wird das sehr intensiv angenommen und wie entscheidend ist es eigentlich für die Einzelnen, sich auch aufgrund der Förderung dafür zu entscheiden? Und dann nochmal mit Blick auf diese zweite Förderung auf gleicher Stufe, auf die Sie auch schon eingegangen sind. Sehen Sie da Möglichkeiten oder Effekte, wenn wir das jetzt noch fokussieren würden, dass dann vielleicht auch noch mehr Leute sich da wirklich unterstützt fühlen in dieser ja auch Umbruchsphase? Das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht können Sie darauf kurz eingehen. Und dann würde ich nochmal an Herrn Krüger weitergeben.
Herr Kalay.
Also der Meisterbar, verzeihen Sie mir, wenn ich mal Meisterbafög sage, das ist irgendwie so eingebrannt. Der Meisterbafög ist sehr bekannt bei uns, weil es sehr viele Leute gemacht haben. Also wenn ich jetzt bei mir im Betrieb reinschaue, wir sind ja knapp 12.000 Beschäftigte und haben einen Produktionsbereich von knapp 3.000 Beschäftigten. Die sind stark vernetzt und man kennt sich. Und wenn einer das gemacht hat und ein Best-Practice-Beispiel hat, dann kriegen es die anderen Kollegen einfach an der Stelle mit. Wir reden darüber. Was natürlich ein Fakt ist, wenn wir jetzt einfach angucken, die ganzen Fernstudiengänge, die jetzt auf den Markt kommen, da überlegen sich die Kollegen halt und sagen, mache ich lieber den Bachelor Betriebswirt oder Industrie oder gehe ich an den Betriebswirt IHK. Da gibt es noch ein bisschen Orientierungsthemen an der Stelle. Und das Thema der Anerkennung im Betrieb, was bringt mir dann mehr bezüglich einer weiteren beruflichen Werdegang? Aber ansonsten ist es bekannt. Also beim Thema Zweitförderung, da sind wir klar, also in der Vergangenheit hat man bei uns eine Lehre gemacht und das hat gereicht bis zur Rente, haben die alten Kollegen mir immer gesagt. Inzwischen ist es halt einfach nicht mehr so. Man muss sich halt ständig weiterentwickeln und halt schauen, welche Kompetenzen man sich aneignet. Und da hilft die Zweitförderung. Also ich hatte ja vorhin das Beispiel aufgebracht gehabt, im Fall von Mechanik zu Elektrotechnik. Wenn man da in die Richtung einsteigen möchte, da wäre es total hilfreich. Und wir sehen den Trend, das Thema mechanische Tätigkeiten, das Umfeld wird wesentlich, also ist geschrumpft in den letzten fünf bis sechs Jahren, was ich so beobachtet habe. Und wir sind in ganz viele Elektrothemen gekommen, allein mit dem Thema Brennstoffzelle und ähnliches, Module, Steuergeräte und ähnliches, sind es auf einmal ganz andere Themen. Und ich persönlich und ich denke, meine Kollegen würden es begrüßen, wenn es da eine Möglichkeit gibt.
Weitere Fragen, Frau Rosenthal?
Ja, danke schön. Ich würde bei dem Aspekt gerne bleiben. Herr Krüger, Sie hatten das ja auch schon angesprochen, die Frage, also ich bleibe bei dem Punkt zweite Förderung auf gleicher Stufe, dass es da eben auch um eine strukturelle Veränderung geht. Und das war ja Ihnen allen sozusagen gemeinsam, dass dieses Aufstiegs-BAföG ja genau darum geht, Weiterbildungsnationen voranzutreiben. Also inwiefern ist sozusagen die Frage der Erweiterung des Kreises, die möglicherweise davon profitieren können, auch mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, nochmal in besonderer Weise aus Ihrer Sicht zu bewerten?
Herr Krüger. Man kann den Aspekt eigentlich nicht hoch genug schätzen, weil über die verschiedenen Herausforderungen, die die Transformation bietet in den unterschiedlichen Bereichen, nicht nur in der Industrie, sondern eigentlich in allen Wirtschaftsbereichen, ist ja hinreichend viel gesagt und geschrieben und auch gelesen worden. Das ist, glaube ich, bekannt. Die Frage ist, wie erlauben wir es Menschen im weiteren Erwerbsleben eigentlich, sich auf diese Veränderungen einzustellen? Und dann bin ich auch wieder bei dem Aspekt Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Bieten wir Ihnen eigentlich auf dem beruflichen Fortbildungsweg ein Versprechen an, zu sagen, egal welche Transformationsherausforderungen, welche Qualifikationsherausforderungen es eigentlich gibt in deinem Erwerbsleben, wir geben dir die Chance, auch auf dem Weg der beruflichen Bildung weiter dafür zu sorgen, dass es gute Beschäftigung, qualifizierte Beschäftigung gibt. Oder verweisen wir nicht an irgendeiner Stelle, das ist ja auch schon mal angeklungen, dann im Zweifel auf den Hochschulsektor, der das auch machen könnte. Ich würde dafür plädieren, dass man das AFBG auch als Möglichkeit sieht, diese Gleichwertigkeit zu betonen. Und dafür ist das Versprechen zu sagen, das ist nicht nur etwas, was du einmal machen kannst bis 30, solange das Geld reicht, sondern etwas im weiteren Lebensweg, ein Versprechen, das wir dir geben, immer wieder diese Kompetenzen zu erneuern, kann man dort, glaube ich, nicht hoch genug schätzen und wäre, wenn man auf die bisherige Förderlogik schaut, die sehr stark auf den Aufstieg durch die DQR-Stufen baut, tatsächlich auch eine sehr strukturelle Veränderung im AFBG, die man hier vornehmen müsste.
Also die Uhr ist zwischendurch stehen geblieben. Das muss ich einmal kurz technisch den Hinweis geben. Deshalb war die angezeigte Uhrzeit jetzt nicht mehr korrekt. Ich würde eine Minute noch geben. Also eine kurze Frage und eine kurze Antwort wären noch möglich. Aber wir hatten hier gerade ein technisches Problem. Jessica, noch eine Frage?
Okay, wenn ich die Minute kriege, nehme ich sie auch. Dann würde ich vielleicht bei der Gleichwertigkeit noch mal bleiben. Das haben ja viele von Ihnen auch betont. Trotzdem auch hier noch mal die Frage an Herrn Krüger. Gerade diese Zinsfreiheit ist ja auch in den anderen Statements noch mal klar geworden, dass da sozusagen um den Kern von Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung in gewisser Weise auch geht. Wie ist da Ihre Perspektive?
Absolut. Ich würde sagen, Gleichwertigkeit besteht erstmal aus den, sage ich mal, Quick Wins im Vergleich zum BAföG. Dazu gehört die unterschiedliche Behandlung des Unterhaltsbeitrages. Dazu gehört aber auch die Frage des zinsfreien Darlehens, wie es jetzt schon angesprochen ist. Das sind quasi unmittelbare Schritte, die man eigentlich gehen muss, wenn man die BAföG-Förderung neben die AFBG-Förderung legt. Ja, das ist also quasi der Minimalstandard von Gleichwertigkeit. Und letztendlich geht es natürlich bei der Gleichwertigkeit dann im breiteren Kontext um die Frage, haben wir ein attraktives Angebot? Ein attraktives Angebot, was eben mit Hochschulbildung konkurrieren kann. Und dazu glaube ich, wie gesagt, ist die Zweitförderung auf selber DQR-Stufe dann die richtige Antwort. Mit so einem Paket hätte man, glaube ich, der Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung in Deutschland einen sehr großen Dienst erwiesen.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion und den 5-Minuten-Antwort-Kontingent für Stefan Albani.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auf alle Sachverständigen für die sachkundigen und umfassenden Ausführungen. Auch uns von der Union ist an dem Aufstiegs-BAföG AFBG-Kurz sehr gelegen. Deswegen haben wir nicht zuletzt auch in der letzten Legislatur schon zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Ein deutliches Mehr an 350 Millionen damals vorgenommen und so weiter und so weiter. Also das sind alles Dinge, die ich denke ganz wichtig sind, die in die Zukunft hinein investiert werden. Das Wichtigste, was wir in Deutschland haben, nämlich die Köpfe der Menschen, die hier Leistungen erbringen und dieses täglich und ein hervorragender Sachkenntnis. Dennoch auch haben wir vor dem Hintergrund einige der Veränderungen positiv gesehen, die die Regierung hier vorgenommen hat, möchten aber doch deutlich machen, dass wir uns schon etwas verwundert gezeigt haben, als dass nach den Referentenentwürfen ja zahlreiche Veränderungsvorschläge gekommen sind aus der Community, über die dann insgesamt 4 Monate lang gebrütet worden ist, aber am Ende dann doch keine große Veränderung, um nicht zu sagen, keine Veränderung stattgefunden hat. Insofern richtet sich meine erste Frage diesbezüglich auch an Herrn Dr. Born. Können Sie sich dieses erklären? Denn es waren ja wichtige und viele Fragestellungen, warum hier in dieser Form auch einfache Dinge nicht umgesetzt worden sind bzw. integriert. Und machen Sie doch bitte, weil Sie es vorhin erwähnt haben, noch mal deutlich, was die Nachteile für Arbeitnehmerinnen konkret sind durch das Fehlen der Lebensunterhaltszuschusses bei Teilzeit. Fortbildung.
Herr Born, bitte.
Also es lag im Frühjahr der Referentenentwurf für das AFBG vor und dann ist das übliche Verfahren gestartet mit Verbändeanhörung und auch Länderanhörung, zu denen ich jetzt nicht sagen kann. Verbändeanhörung, glaube ich, haben alle auch hier beteiligten Organisationen ihre Punkte mit eingebracht. Wir haben auch festgestellt, dass wir bisher bei diesen Punkten noch wenig Veränderungen vom Referentenentwurf bis zu dem Entwurf, der in den Bundestag dann eingegangen ist und auch vom Bundesrat erstmalig beraten worden ist. Also die Feststellung haben wir auch gemacht. Ich muss an der Stelle sagen, deswegen ist unsere Hoffnung heute groß, dass wir noch Punkte mit einbringen können, an die Abgeordneten auch mitgeben können. Und vielleicht darf ich an der Stelle unterstreichen, ich freue mich unter anderem sehr, weil das auch fürs Handwerk ein ganz wichtiges Anliegen ist, die Förderung von 2 Abschlüssen auf einer Stufe so einhellig hier unterstrichen werden. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass das auch mit eingenommen wird in die weiteren Beratungen dann auch im Ministerium und insbesondere auch im Bundestag. Teilzeitfortbildung. Wir haben im Handwerk vorrangig Vollzeitteilnehmer. Aufgrund unserer spezifischen Situation, anders da als im industriellen Bereich, wie das Herr Karley auch dargestellt hat. Aber Teilzeitfortbildung haben wir natürlich auch die Situation, dass insbesondere auch bei der neu geschaffenen Berufsspezialistenebene wir, ich sag mal, einen Gleichschritt auch brauchen, damit die unterschiedlichen Fortbildungsstufen auch nicht unterschiedlich gefördert werden und dass wir hier einen Ausschluss dann bei Teilzeitfortzubildenden haben. Und deswegen sprechen wir uns dafür ein, dass die Realität hier auch nachvollzogen wird, das heißt also auch Berufsspezialistenebene. Vielleicht darf ich an der Stelle sagen, weil Herr Krüger das auch gesagt hat, wir haben hohe, große Hoffnungen, dass wir über Berufsspezialisten insbesondere Umstiege aus Branchen zukünftig stärken in den Blick nehmen können. Und deswegen wird der Berufsspezialist noch mal eine besondere Bedeutung haben. Deswegen sollte er nicht aus dem Blick geraten. Vielleicht soweit. Danke.
Weitere Fragen, Herr Albani?
Ja, Herr Dr. Heikhaus, würde ich gerne diesbezüglich noch fragen. In Bezug auf die Bearbeitungsdauern, die ja auch sozusagen hier angesprochen worden sind, was wäre denn Ihrer Meinung zu erwarten, wenn wir eine End-to-End-Digitalisierung hätten? Und das Zweite ist, können Sie sich insbesondere nach der Veränderung in den letzten Jahren, was ist das Problem an dieser Stelle? Wo würden Sie den Hebel ansetzen, um dieses endlich zu erreichen?
Herr Heikhaus, in ungefähr 30 Sekunden, bitte schön.
Ja, wir sind der Überzeugung, dass eine End-to-End-Digitalisierung hier einen großen Fortschritt bringen würde. Am Ende ist es auch tatsächlich nicht so, dass im Schnitt die Bearbeitungsdauern bei 10 Monaten liegen, aber es sind solche Spitzenwerte, die natürlich, wie man schnell nachvollziehen kann, einfach viel zu hoch sind. Und am Ende geht es ja darum, da sind angehende Fachkräfte, die ihren Abschluss wollen, die darauf brennen, in den Betrieben weiterzukommen. Die Unternehmen warten sehnsüchtig auf die. Insofern ist das Thema End-to-End-Digitalisierung natürlich ein ganz zentraler Hebel, damit Fachkräfte schneller zur Verfügung stehen können.
Ja, vielen Dank. Die zweite Frage kann vielleicht der Landkreistag dann auch bei nächster Gelegenheit beantworten. Dann kommen wir jetzt zu Dr. Anja Reinalter für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Von unserer Seite auch herzlichen Dank für Ihre sachkundigen Stellungnahmen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Das AFBG ist ein total wichtiges Gesetz. Das AFBG ist genau das Instrument, mit dem Menschen nämlich selbstwirksam ihren Aufstieg voranbringen können. Und es ist genau das Instrument, das Menschen auf ihrem individuellen Weg in der Bildung und beim lebenslangen Lernen unterstützt. Jeder Euro, der in diese Förderung fließt, ist gut investiertes Geld in die Modernisierung unserer Wirtschaft und in die Fachkräftesicherung. Sie haben es angesprochen.
Können Sie ein bisschen näher ans Mikro bitte näher und lauter? Sorry, die Akustik ist nicht gut. Ja, wir hören Sie schlecht. Danke.
Die Gründe für eine Nichtteilnahme an der Weitungsbildungsmaßnahme sind vielfältig. Das sind familiäre Verantwortung, fehlende finanzielle Ressourcen, zu wenig Wissen über die Weiterbildungsmöglichkeiten. Das haben Sie auch angesprochen. Insbesondere Frauen, die im Haushalt Care-Arbeit leisten, nehmen viel zu selten an Fortbildungen teil. Und darum ist die Öffnung des Unterhaltszuschusses für Teilzeitmaßnahmen und die Förderung auf der zweiten Fortbildungsebene des DQRs in Teilzeit auch so wichtig. Sie haben jetzt mehrfach das Thema Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung angesprochen und da rennen Sie bei mir einfach offene Türen ein, das wissen Sie. Und wir haben ja auch schon jetzt zwei Antworten dazu gehört. Ich würde jetzt gern Sie fragen, Herr Dr. Born, und vielleicht im Nachgang noch Herrn Dr. Heikhaus. Wie kann denn die Novelle jetzt aus Ihrer Sicht konkret dazu beitragen, die Gleichwertigkeit zu stärken? Und gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere Maßnahmen, die auch zu Gleichwertigkeit führen können?
Zur Frage der Gleichwertigkeit zunächst Herr Dr. Born.
Es ist vielfach schon ausgeführt worden, dass das AFBG im Gegensatz zum Studierenden-BAföG ein wichtiger Beitrag ist, den beruflichen Bildungsteil zu stärken. Und wir haben insbesondere einen Tertiärbereich durch die drei Fortbildungsstufen, der damit direkt adressiert ist. Deswegen sind alle Maßnahmen, ich will es mal so verallgemeinert sagen, die in diese Richtung deuten, dass das AFBG ausgebaut wird, Maßnahmen, die zur Erhöhung der Gleichwertigkeit massiv beitragen. Dazu würde zum Beispiel auch gehören, dass wir die schon angesprochenen Unterhalts- und Maßnahmekosten noch weiter ausweiten würden. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist das von mir schon angesprochene KfW-Darlehen, um damit auch einen Gleichschritt mit den Studierenden zu erreichen. Das wären sehr gezielte Maßnahmen, um mehr Gleichwertigkeit auch über das AFBG in direkter Form zu adressieren. Darüber hinausgehend Also ich würde jetzt gerne viele Punkte hier an dieser Stelle nennen, die mir einfallen würden, Gleichwertigkeit zu stärken. Ein Punkt ist in dieser Woche schon intensiv diskutiert worden, ist eine Verrechtlichung, eine Grundlage, um die Gleichwertigkeit gesetzlich zu verankern und zu manifestieren. Das wäre aber ein Punkt, worüber ich glaube, hier diese Minuten hinausgehen würden. Dankeschön.
Herr Dr. Heikaus.
Stichwort Gleichwertigkeit. Wir haben einige Dinge einfach schon gehört und werden sie dieser Runde auch noch mal hören. Sie bleiben aber wichtig. Stichwort zweite Förderung auf derselben Stufe. Die hat natürlich den ganz besonderen Charme, dass man, wenn man das AFBG an dieser Stelle öffnen würde, einerseits mehr Beitrag zur Gleichwertigkeit leisten könnte, andererseits auch diesen Charakter des AFBG, den Herr Kahler ja sehr überzeugend da unterstrichen hat, dieses Thema Transformationsvehikel, das auch noch mal besonders zu unterstreichen, das ist aus meiner Sicht da eine besonders gute Kombination. Und am Ende Gleichwertigkeit wird natürlich auch dadurch hergestellt, dass die Leute einfach, die angehenden Fachkräfte einfach am Ende schneller Zugang zu den Leistungen haben, die sie bekommen sollen. Und da sind wir wieder beim Thema Vollzug, Antragsdauer, Bearbeitungsdauer und Umsetzung vor Ort.
Frau Reinhalter.
Vielen Dank soweit. Ich komme noch mit einem anderen Thema, denn Sie haben auch die Flexibilisierung der Fortbildungsdichte gefordert. Und Herr Born, darf ich Sie noch mal fragen, können Sie das bitte erläutern, welche Probleme und Einschränkungen die aktuelle Formulierung im Gesetz für die Praxis mit sich bringt?
Herr Born, bis zu einer Minute.
Die Fortbildungsdichte regelt oder setzt fest, dass innerhalb von einer bestimmten Dauer in einer Woche das Stundenvolumina von 25 vorgesehen werden muss in der Lehrgangsplanung. Wir haben da eine Regelung, die auch jetzt schon eine gewisse Flexibilität ermöglicht über Gesamtdauer des Lehrganges an sich. Was uns aber im Generellen in der Gestalt einschränkt, dass wenn wir innerhalb einer Woche eine Verengung haben, insbesondere dann, wenn es zum Beispiel mit Feiertagen und Brückentagen dazu führt, dass wir nicht mehr mit kompletten 5 Tagen arbeiten können pro Woche, sondern nur noch mit 3 Tagen arbeiten können. Und wenn dann auch noch Prüfungszeiten mit angesetzt sind, dann geraten wir in der Lehrgangsplanung in strukturelle Schwierigkeiten. Und deswegen schlagen wir vor, diese Regelung etwas zu flexibilisieren, um damit die Lehrgänge auch besser anbieten zu können.
Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Friedhelm Boginski.
Ganz herzlichen Dank. Auch ein großes Dankeschön an die Expertise der Sachverständigen. Ich will noch mal versuchen, ganz kurz einzuordnen. Als wir vor 3 Jahren den Koalitionsvertrag geschrieben haben, hatten wir natürlich ganz andere Wünsche und ganz andere Vorstellungen und hatten auch wesentlich mehr Geld zur Verfügung, als das jetzt im Moment ist. Und deshalb haben wir ja hier eine mehr oder weniger abgespeckte Form des AFBG vor uns und versuchen jetzt natürlich mit dieser 5. Novelle ein Signal zu senden, wie wichtig es uns ist, die berufliche Bildung zu stärken. Ich hätte zuerst einmal Fragen an Frau Sandoval. Frau Sandoval, Sie haben schon mal darauf hingewiesen, dass der Wegfall der Arbeitgeberanteile für positiv empfunden wird. Mich würde mal interessieren, inwieweit wirkt sich das dann auch positiv auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus, dass Sie vielleicht dazu noch mal ganz kurz Stellung nehmen. Und dann, das haben wir eben von Herrn Born schon mal gehört, ist das ein Passus, über den wir jetzt im Moment auch noch sehr stark hier im parlamentarischen Verfahren diskutieren, und zwar die Frage an 4 Werktagen. Ist das zu absolvieren? Was schwebt Ihnen davor? Wo ist Ihre Haltung zu dieser Frage der Zeitbegrenzung innerhalb einer Woche? Und welche Möglichkeiten sehen Sie, das vielleicht anders zu gestalten?
Frau Sandoval.
Ja, vielen Dank für die Rückfragen. Also das Thema Arbeitgeberzuschuss ist für uns elementar und hat aus unserer Sicht 3 Vorteile. Zum einen wirkt sich das positiv auf die deutsche Wirtschaft aus. Das heißt, Arbeitgeber, also wenn sie künftig Zuschüsse weiter zahlen, dann wirken sich diese direkt auf die Beschäftigten aus. Vorher war es ja so, dass man bei der Antragstellung schon angeben musste, in welchem Umfang man vom Arbeitgeber unterstützt wird. Und dann wurde das, es wird ja immer so schön gesagt, auf den Förderbetrag angerechnet, man kann auch sagen abgezogen. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, wirkt sich das eben positiv auf den Geldbeutel des Beschäftigten aus. In diesem Sinne hat es 2 Vorteile. Also für Arbeitgeber werden weitere Anreize geschaffen, ihre eigenen Beschäftigten zu fördern, zu qualifizieren, und eben steht den Beschäftigten auch mehr stehen ihnen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Und letztendlich ist es auch eine Entlastung für die Verwaltung, weil der ganze bürokratische Aufwand, wenn sie vorher die Formblätter ausgefüllt haben und so weiter und das dann berechnet werden musste, fällt dann perspektivisch weg. Also Win-Win-Win. Zum Thema Fortbildungsdichte wurde auch an uns herangetragen, dass die Formulierung im aktuellen AFBG sehr eng ist. Herr Dr. Born hat es schon ausgeführt, das sind 25 Stunden pro Woche an 4 Werktagen. Und nun muss man dazu sagen, dass es eben ganz unterschiedliche Fortbildungen gibt. Teilweise wird im Block unterrichtet. Es wurde schon gesagt, es gibt Prüfungszeiträume. Und da ist es einfach ganz wichtig, für mehr Flexibilität zu sorgen, damit Bildungsanbieter eben auch attraktivere Angebote schaffen können. Auch das gehört zur Stärkung der Aufstiegsfortbildung. Und wir glauben auch, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, also als Beispiel, wenn man allein die 4 Werktage streichen würde, Sie können es ja besser einschätzen, aber der wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel kostet, sondern eher Wohlwollen. Und gerade wenn wir jetzt immer über die angespannte Haushaltslage sprechen, ist das ein Punkt, der mit relativ geringem Aufwand zu mehr Flexibilisierung bei den Aufstiegsfortbildungen, bei den einzelnen Maßnahmen führen würde. Und im Endeffekt würden dadurch auch die Bildungsanbieter entlastet werden und die für die Teilnehmenden können zielgruppengerechte und attraktive Angebote geschaffen werden.
Weitere Fragen von Friedhelm Boginski?
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Frau Vorholz. Wir versuchen ja mit wenig Geldmitteln eine große Effizienz zu erreichen. Und Sie haben ja gesagt, der Verwaltungsaufwand sollte unbedingt minimiert werden und haben vorgeschlagen, den Teilnahmenachweis nach 6 Monaten wegfallen zu lassen. Haben Sie noch andere Vorschläge, die relativ unkompliziert umsetzbar wären?
Frau Vorholz.
Wir haben diesen konkreten Vorschlag erhalten in unserem Rückmeldeverfahren, als wir die Landkreise um Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf gebeten haben. Da kommen selten Vorschläge über den Gesetzentwurf hinaus. Dieser kam jetzt über den Entwurf hinaus. Wir haben nicht explizit danach gefragt, gibt es weitere Vorschläge. Insofern könnte ich das aber gerne aufgreifen, wenn es für Sie hilfreich ist. Und ich würde im Nachgang zur Anhörung diese Anfrage bei den zuständigen Behörden durchführen, wenn es noch mehr Punkte, die dann auch Aussicht auf Erfolg haben, aufgenommen zu werden gibt, dann tragen wir die gerne zusammen.
Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion, Volker Münz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort und vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Ausführungen. Meine Fraktion begrüßt die Förderung der Aufstiegsfortbildung, denn wir wollen eine Stärkung und Aufwertung der beruflichen Bildung und Fortbildung im Verhältnis auch zur akademischen Bildung, ist ja heute auch schon vielfach angesprochen worden. Der Gesetzentwurf bleibt aber aus unserer Sicht hinter den Ankündigungen und hinter dem Erforderlichen zurück. Wenn man sich die finanzielle Ausstattung anschaut, es geht jetzt um 20 Millionen Euro.
Könnten Sie bitte auch etwas näher ans Mikro oder lauter sprechen, ja, damit wir Sie verstehen? Dankeschön.
Ja, es geht um 20 Millionen Euro mehr. Das halten wir für zu wenig, auch im Verhältnis zu anderen Ausgaben. Ich will mal hier, also was der Bund ausgibt für Integrationskurse, zum Beispiel 1,1 Milliarden Euro. Also das steht in keinem Verhältnis. Und was die Einzelfallförderung angeht, eine Erhöhung von 15.000 auf 18.000 halten wir für zu gering. Das hat auch der Herr Dr. Born vom ZDH angemerkt. Und ich habe deswegen auch 2 Fragen an Herrn Dr. Born. Also die Frage 1 zunächst erstmal. Herr Dr. Born, welche Erhöhung wäre denn aus Ihrer Sicht angemessen? Sie haben das ja auch kritisiert, dass es zu wenig ist, aber Sie haben sich weiter ausgeführt in Ihrer schriftlichen Stellungnahme. Was ist Ihrer Ansicht nach hier angemessen?
Herr Dr. Born.
Also wir haben über eine ganze Reihe von Möglichkeiten gesprochen, wie das AfBG ausgebaut werden kann und zu Erhöhungen, also ich will den Begriff ein bisschen weiter prägen, und zu Erhöhungen führen können. Also unter anderem die Teilzeitfortbildungsförderung, unter anderem die 2 auf einer Stufe als Möglichkeit. Sie sprechen, glaube ich, die Kursprüfungsgebühren und Teilnahmekosten an sich an nochmal. Da wäre unser Wunsch gewesen, wir sind bei, ich will es sehr kurz fassen, wir sind gerade bei 80%, rund 80% Gesamtkosten, die abgedeckt sind. Und unser Wunsch wäre, da damit immer noch Kosten beim Fortbildungsteilnehmenden verbleiben, die insbesondere aus Lebensunterhalt und aus Teilnahme an den Lehrgängen resultiert, dass wir hier eine Erhöhung hätten, die zumindest auf 85 in der Gesamtvolumina geht. Das heißt also, dass Einzelbestandteile dann über die 18.000 für Kurs- und Prüfungsgebühren und über die 4.000 beim Meisterprüfungsstück hinausgehen. Die 4.000 werden natürlich im Großen und Ganzen beim Meisterprüfungsstück Aspekte mit abdecken, aber wir haben durchaus Gewerke, ich will das Zahntechnikerhandwerk mal nennen, da reichen die 4.000 fürs Meisterprüfungsstück letztendlich nicht aus, weil wir aufgrund der Kosten, allein der Materialkosten, schon weit darüber hinaus sind.
Zweite Frage kommt wahrscheinlich noch.
Ja, gerne. Ja. Sie haben es auch angesprochen, die Möglichkeit der zweiten Förderung auf der gleichen Stufe ist ja bisher grundsätzlich ausgeschlossen. Sie fordern hier eine Verbesserung in dem Sinne, dass auch auf der gleichen Stufe eine weitere Förderung möglich ist. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Sie sagen, in fachlicher Hinsicht wäre das oft dienlich. Wie relevant ist das? Wie oft kommt das vor? In welchen Gewerken kommt das vor, damit man sich das besser vorstellen kann?
Herr Münz an Herrn Born.
Die Relevanz nimmt zu. Wir haben diese Situation sowieso schon gegeben, insbesondere in Gewerken wie im Bäcker- und Konditorenhandwerk, wo wir die Situation haben, ich hatte den Begriff alles aus einer Hand, auch schon aus der Tradition heraus Geschäftsmodelle darauf ausgerichtet sind, dass Bäcker und Konditoren aus einer Hand anbieten. Da liegt aufgrund des Endkunden gewisse Logik drin. Das nimmt zu, insbesondere bei den klimarelevanten Handwerken, also Elektrotechnik, Sanitärheizung, Klima, Schornsteinfeger sind da die relevanten Punkte. Die wachsen zusammen. Wir haben die Situation, dass über Verbändevereinbarungen diese Gewerke mittlerweile Weiterbildungszertifikatskurse gemeinsam entwickeln und auch gemeinsam anbieten. Damit sind wir aber im nonformalen Bereich. Und wir sind der Ansicht, dass wir das auch im formalen Bereich immer stärker nachvollziehen müssen. Alles aus einer Hand. Der Kunde will die Wärmepumpe insgesamt installiert haben, bis zum Heizungskreislauf und der Elektrotechnik im Haus. Und da ist der Meister im Sanitärheizungsklimahandwerk und die Meisterin im Elektrotechnikerhandwerk mittlerweile zunehmende Realität. Das heißt also, wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir die Möglichkeiten auch bieten dafür.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den beiden Gruppen. Und es beginnt für die Linke Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch vielen Dank von unserer Seite an die Sachverständigen. Meine erste Frage würde an Herrn Krüger gehen. Für Teilnehmende einer Fortbildung stellt sich ja immer die Frage, ob man eine Vollfinanzierung irgendwie hinbekommt und eben nicht auf hohen Kosten sitzen bleibt und der Schritt, den Arbeitgeberanteil jetzt nicht mehr mit der AFBG-Förderung zu verrechnen, ist da ein guter Schritt. Könnten Sie sich noch weitere anrechnungsfreie Ergänzungsmöglichkeiten vorstellen, damit Teilnehmende bestmöglich die Finanzierung gestemmt bekommen? Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme unter anderem auch auf die Kopplung zum Beispiel mit Stipendien verwiesen. Und bei dem Thema Stipendien wollte ich auch noch mal nachfragen. Sie hatten es ganz kurz in Ihrem Eingangsstatement in so einem Halbsatz erwähnt, weil ja Stipendien immer mal wieder auch von interessierter Seite so ein Stück weit als Alternative da auch ja, ins Feld geführt werden. Aber was sind denn tatsächlich auch die Unterschiede zwischen einem Weiterbildungsstipendium und eben einer Förderung über das AFBG?
Jan Krüger.
Ja, ich habe es schon versucht, eingangs ein bisschen deutlich zu machen. Der Unterschied zwischen dem AFBG und einem Stipendium liegt letztendlich in der Frage, wer wählt aus. Das AFBG ist ein Rechtsanspruch. Das heißt also, wenn ich die Fördervoraussetzungen erfülle, dann gibt es mir die Möglichkeit, diese Förderung mich darauf verlassen zu können, dass ich sie bekomme. Wenn ich ein Stipendium habe, bin ich letztendlich darauf angewiesen, dass mich irgendjemand für dieses Stipendium auswählt. Wir wissen aus allen Erfahrungen, die wir mit Stipendien über das Bildungssystem hinweg machen, dass sie tatsächlich die Wirkungsweise haben, dass sie nicht unbedingt zur Chancengleichheit führen. Insofern ist ein durchlässiges Bildungssystem und ein durchlässiges System auch gerade lebenslangen Lernens, glaube ich, eines, das mit Rechtsansprüchen wie dem AFBG auskommen muss. Zu der Frage Arbeitgeberzuschuss, ich glaube, dass es schon sinnvoll ist in einer jetzigen Zeit, wenn man den Unterhaltszuschuss nicht auf eine Höhe bekommt, der zum Leben reicht, dann zumindest andere Möglichkeiten der Finanzierung in Erwägung zu ziehen. Dazu gehört ein Arbeitgeberanteil, dazu können auch Stipendien gehören. Aber das eigentliche Grundproblem ist tatsächlich die Förderhöhe.
Für die Gruppe das BSW, Ali Al-Dalami.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Krüger. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 27.09.2024 den Gesetzentwurf zur Änderung des AFBG grundsätzlich begrüßt, aber auch einige Kritikpunkte geäußert, unter anderem die Aufteilung der Finanzierung zwischen der Aufstiegsfortbildung zwischen Bund und Ländern, also 78% beim Bund, 22% bei den Ländern. Mich würde interessieren, wie bewerten Sie angesichts der hohen finanziellen Belastungen der Länder die Forderung des Bundesrates, dass der Bund die Finanzierung so ähnlich wie beim BAföG vollständig übernimmt?
Herr Krüger vom DGB.
Ich habe die Befürchtung, dass man bei dieser Frage nur verlieren kann. Letztendlich müssen sich, glaube ich, irgendwie Bund und Länder die Frage selber stellen, zu welchen Teilen sie die Finanzierung aufteilen wollen. Ich glaube, dass es unabhängig von der Frage, wer jetzt genau welchen Finanzierungsanteil trägt, darum gehen muss, wie kann man die Finanzierung so aufstellen, dass es vielleicht trotz angespannter Haushaltslage möglich ist, Schritte zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu gehen und es so aufzustellen, dass tatsächlich für solche zukunftsweisenden Gesetzgebungsvorhaben das entsprechende Geld vorhanden ist. Ob das dann von Bund oder Ländern kommt, zu welchem Finanzierungsanteil, ist, glaube ich, für die Praxis, aus der wir hier sprechen, für die Frage, wie viele Menschen nehmen das bei Bosch oder auch im Handwerk in Anspruch, wahrscheinlich zweitrangig.
Noch eine Nachfrage?
Ja, die geht an Herrn Oliver Heik aus. Einige Verbände wie die IHK oder die DGB fordern, eine weitere Regelförderung auf derselben Fortbildungsstufe zu ermöglichen. Wir finden das sinnvoll. Teilen Sie diesen Vorschlag und besteht der Wunsch bei vielen Arbeitnehmern, mehrere Spezialisierungen nacheinander auf gleichem DQR-Niveau vorzunehmen und wird der Druck nicht ohnehin sowieso größer, mehrere Spezialisierungen gleichzeitig vorzunehmen oder zu können?
Herr Heikhaus, mit der Bitte um sehr kurz.
Wir teilen diese Forderung DHK-seitig uneingeschränkt und dass der Druck im Zuge der Transformation der Wirtschaft größer wird, sich auf derselben Stufe fortzubilden, hat ja Herr Kalei auch aus seiner betrieblichen Praxis bei Bosch eindrucksvoll unterstrichen.
Vielen Dank. Ein Zwischenkommentar von mir. Ich glaube, aus Bundessicht ist es für uns insgesamt nicht unerheblich, dass die Länder hier auch in der Mitverantwortung sind für dieses wichtige Finanzierungsinstrument. Ich komme jetzt zur Nachfragerunde und rufe zunächst auf für die SPD-Bundestagsfraktion Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Kalei. Ich will mich nochmal auf die zweite Fortbildung auf gleicher Qualifikationsstufe beziehen. Sie haben das beschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Notwendigkeit, sich zum Beispiel auf neue Antriebstechnologien in Ihrem Betrieb zu konzentrieren. Deswegen ist meine Frage vielleicht in einem umgekehrten Fall. Wenn sich die Beschäftigten oder wenn die Beschäftigten nicht das Instrument in der Hand haben, sich auf der gleichen Qualifikationsstufe, weil sie vielleicht schon Meister oder Berufsspezialisten sind, weiter zu qualifizieren, um den sektoralen Wechsel dann nachzuvollziehen. Was hat das für Auswirkungen auf Karriereperspektiven, Einkommensperspektiven, Arbeitsplatzsicherheit aus Ihrer Sicht?
Herr Kalei.
Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ich versuche sie zu beantworten. Also ich denke, aus der Beschäftigungsperspektive müssen wir ja, ich sage jetzt mal, den Anforderungen gerecht werden. Und wenn sich die Anforderungen im Betrieb ändern, dann gibt es auch intern den Wettbewerb, es gibt offene Stellen, man muss sich bewerben und wenn ich nicht mitziehe, dann wird es eher schwierig, dass ich dann zukünftige Tätigkeiten nachkomme. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf der Straße lande, wenn ich in der Firma beschäftigt bin, aber es sorgt dafür, dass ich eher schlechtere Ausgangspunkte habe und ich denke, daher wäre es oder ist es auch notwendig für die Kollegen. Und ja,
Weitere Fragen der SPD?
Ja, die gleiche oder eine ähnliche Frage an Herrn Krüger, wie Sie das bewerten mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Situation, in welchen weiteren Sektoren das eine Rolle gibt und welchen Druck es da auch auf der Beschäftigtenseite gibt, dieses Instrument in der Hand zu haben.
Herr Krüger.
Ich glaube, dass das eine enorme Wirkung für diejenigen hat, die natürlich unmittelbar von der Transformation betroffen sind, weil es eben das Versprechen gibt, dass man in einem Transformationsfalle zum Beispiel mit der zweiten Fortbildungsförderung nochmal sich weiterentwickeln kann. Ich glaube aber, man sollte darüber hinaus den indirekten Effekt auch nicht unterschätzen, weil wir haben natürlich auch Beschäftigte, die auch in Transformationsbetrieben nach wie vor dort arbeiten werden. Aber ich glaube, die Sicherheit zu haben, dass das geht, selbst wenn ich es nicht in Anspruch nehme, ist diese indirekte Wirkung, die ich glaube, die auch unglaublich wichtig ist. Ich will einen Bereich noch ansprechen, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Die größte Gruppe, die das AFBG in Anspruch nimmt, sind Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt also, jenseits der Herausforderungen in der Transformation und im Handwerk, über die wir schon gesprochen haben, haben wir es hier auch mit einer sehr, sehr großen Gruppe zu tun. Und mit Blick auf den Fachkräftemangel, gerade in der frühen Bildung, der jetzt nicht unser Thema ausführlich sein soll, aber der, glaube ich, auch bekannt ist, ist natürlich dort auch das AFBG ein unglaublich wichtiger Faktor, um weiter attraktiv zu sein und die entsprechenden Fachkräfte von morgen zu gewinnen.
Für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombeck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Aufstiegs-BAföG oder auch manchmal Meister-BAföG genannt, ist eine tolle Sache aus der Regierungszeit der Union. Und es leidet nur ein wenig daran, dass die Bearbeitungszeiten sehr, sehr von Helmut Kohl, ganz genau, ganz genau. Und da war es jung, fit und agil. Und es leidet jetzt ein wenig daran, dass die Bearbeitungszeiten noch sehr lang sind. Sie beschreiben das auch unter anderem von der DERK, 10 Monate. Ich höre aus dem Wahlkreis teilweise über ein Jahr. Meine konkrete Frage an die DERK und den BDA, weil Sie beide das Thema Digitalisierung, End-to-End-Digitalisierung thematisieren. Was wäre Ihr Vorschlag, wie man das jetzt angehen sollte?
Herr Heikaus.
Ein Kreis, in dem im ersten Schritt dieses Thema besprochen werden sollte, wäre sicherlich die regelmäßige Abstimmungsrunde zwischen Bund und Ländern, der OBL AFBG, der ja regelmäßig tagt, ein Gremium, das jetzt wir als Dachorganisation der Kammern jetzt keinen unmittelbaren Zugang haben, in dem aber wichtige Verabredungen für einen einheitlichen Verwaltungsvollzug ja getroffen werden. Vielleicht auch ein Ansatzpunkt generell für Verbesserungen hier, ist ein bisschen die Arbeit des OBL-AFBG ein bisschen transparenter zu machen, vielleicht auch hier Feedback der zuständigen Stellen vor Ort einfließen zu lassen, wenn es um Fragen des Vollzugs geht. Das wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein Closed Shop. Die Protokolle sind zugänglich, das stimmt. Das letzte Protokoll, was man auf der Webseite findet, ist irgendwie von März 23, also jetzt auch nicht ganz aktuell. Und ich glaube, dieser Zirkel wäre wichtig, um a, mehr Transparenz zu schaffen und b, auch solche Fragen unter Beteiligung der zuständigen Stellen anzugehen, was Digitalisierungsumsetzungen angeht.
Weitere Frage? Frau Sandoval.
Ja, ich möchte es gerne unterstreichen. Ich denke, das wird am besten in der Abstimmungsrunde zwischen Bund und Ländern zum AFBG verhandelt. Vielleicht ein Blick aus der Praxis. Es heißt ja ganz oft, die digitale Antragstellung ist ja möglich. Es ist dann aber so, es kommt dann ganz darauf an, in welchem Bundesland man lebt, dass sie dann die ganzen nachfolgenden Dokumente noch in Papierform einreichen dürfen oder wiederum die nachfolgenden Unterlagen geschickt bekommen. Und das ist alles ziemlich aufwendig. Ich habe vor kurzem noch mit einer Kollegin gesprochen, die das alles hinter sich hat. Und es ist leider noch ziemlich bürokratisch, ziemlich aufwendig. Ich glaube, das Thema haben wir in Deutschland in vielen Bereichen, auch bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, dass es da noch Verbesserungsbedarf gibt. Also wie Herr Heikaus sagte, eben nicht nur die Antragstellung, sondern end-to-end bis zum Schluss. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Anja Reinalter.
Vielen Dank. Ja, also Sie haben es angesprochen, auch wenn es nach uns ginge, würde das AFBG anders aussehen. Jetzt geht meine Frage an Herrn Dr. Born, Jan Krüger und an Herrn Kalay. Sie haben alle die Förderung auf der generelle Öffnung der Öffnung für die Zweitförderung auf der gleichen Fortbildungsstufe angesprochen. Da haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen. Aber was halten Sie denn konkret für wichtiger, also wenn es um die zweite Förderung geht, den Maßnahmenbeitrag oder den Unterhaltszuschuss?
Herr Born.
Das ist jetzt eine Frage, wo ich als Sachverständige sage, ich muss mich selber in die Budgetrestriktion begeben, die der Bund an dieser Stelle vorgegeben hat. Und ich kann nicht qualitativ und sachgerecht argumentieren, dass das eine gegen das andere auszuspielen wäre. Deswegen erlauben Sie mir diese Art der Antwort, auch wenn sie als Sachverständiger vielleicht ungewöhnlich ist.
Herr Kalay, mögen Sie priorisieren auf die Frage von Frau Reinholter?
Also ich könnte leider nicht priorisieren. Also ich tue mir da schwer. Ich würde eher beides machen, statt mich zu priorisieren.
Und Herr Krüger?
Naja, ich kann jetzt leider auch keine bessere Antwort geben, aber ich will darauf hinweisen, wenn man sich die Kostenstruktur in der Maßnahme anschaut oder in einem Fortbildungsgang, dann gibt es einen bestimmten Teil, der Maßnahmekosten umfasst und einen bestimmten Teil, der die Unterhaltskosten umfasst. In den allermeisten Fällen ist natürlich die Frage, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt, auch abhängig von der Frage, wie ich eigentlich oder welchen konkreten Fortbildungsgang ich habe, glaube ich, macht den meisten Leuten schon auch extrem viel Sorgen. Und gleichzeitig ist die Frage, welche Maßnahmekosten kommen sonst auf mich zu, auch keine, die man unterschätzen kann. Deswegen glaube ich, zu sagen, man kann das eine machen und das andere lassen, wird, glaube ich, immer dazu führen, dass ich irgendwo eine Restriktion drinne habe und irgendwo eine Bildungshürde habe und sich irgendjemand dann von den entsprechenden Kosten, die dann übrig bleiben, abgeschreckt fühlt. Das wird man, glaube ich, in einer solchen Überlegung nie vermeiden können.
Okay, danke für die geschenkte Zeit. Und dann kommen wir jetzt zu Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und vielleicht vorab eine Anmerkung zum Thema Unterhaltsförderung. Das wurde ja im Rahmen von BAföG schon zweimal erhöht, jetzt noch die zur zukommende Maßnahme, sodass da eigentlich doch eine sehr gute Verbesserung entstanden ist. Ich hätte eine Frage, die sich auf einen Sachverhalt in einer Ihrer Stellungnahmen bezieht, nämlich die von Herrn Heikaus zum Thema. Es geht ja nicht nur darum, dass wir einerseits die Aus- und Weiterbildung fördern und die Qualifizierung fördern, sondern es muss ein entsprechendes Angebot letztendlich auch vorhanden sein, dass man eine Ausbildung tatsächlich durchführen kann. Und Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Frage aufgeworfen nach der Sozialversicherungspflichtigkeit von Dozenten und das Thema Statusfeststellungsverfahren. Könnten Sie uns da noch mal erläutern, weil das auch andere Ausschüsse, nämlich A&S, auch mit berührt, wie weit Sie da Konsequenzen sehen, wenn wir an der Situation da nichts verbessern für die Ausgestaltung von Maßnahmen?
Herr Heikaus, DIHK.
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts zur Selbstständigkeit oder Nichtselbstständigkeit von Lehrkräften ist die Weiterbildungslandschaft in Deutschland, das würde ich so sagen, in großer Unsicherheit darüber, wie künftig mit freiberuflichen Dozierenden zu verfahren ist. Da ist es dringend wichtig, Lösungen zu finden, untergesetzlicher oder gesetzlicher Natur, damit die Weiterbildungslandschaft in Deutschland, das betrifft nicht nur die berufliche Bildung, wie Sie wissen, das betrifft auch Sprachintegrationskurse, damit die Dinge hier, ich sage jetzt mal, gut weitergehen können. Und unser Petitum in der Stellungnahme war, diese Lösungsfindung oder die Notwendigkeit der Lösungsfindung, die Bedeutung noch mal zu unterstreichen. Denn wenn man da nicht zu einer guten Lösung kommt, am Ende auch AFGB-Verbesserungen verpuffen würden, wenn am Ende die Infrastruktur, die die Weiterbildungsmaßnahmen anbietet, aufgrund anderer Entwicklungen nicht mehr dazu in der Lage ist, diese Angebote vorzuhalten. Das klingt jetzt ein bisschen verklausuliert, aber am Ende sind es zwei Prozesse und wir hoffen sehr darauf, dass wir auch beim Thema Scheinselbstständigkeit, freiberufliche Dozierende hier absehbar zu einer guten Lösung kommen.
Nachfrageseite.
Ja, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Hinweis in diesem Thema, dass wir nämlich eben die verschiedenen Bereiche dann auch zusammenbringen. Und ich würde aber auch die Zeit jetzt dann schenken, gerne.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Volker Münz.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine weitere Frage an Herrn Dr. Born. Wie stehen Sie zur Meisterprämie nach niedersächsischem Vorbild, welches auch meine Fraktion gefordert hat?
Herr Born, bitte. ZDH.
Die Meisterprämie sind landesspezifische Programme, die es unter anderem Niedersachsen, aber auch in weiteren Ländern gibt, die durchaus hilfreich sind, weil sie einen länderspezifischen Beitrag dazu leisten können, Kosten in der Vorbereitung auf die Teilnahme an der Meisterprüfung auszugleichen und mit zu übernehmen. Ich will ein bisschen sagen, wir hatten den Eindruck in den letzten Jahren, in den Ländern ist hier Handlungsbedarf dadurch entstanden, dass das AfBG hier noch weiße Flecken vorzuweisen hatte, indem es nämlich nicht Kosten mit abgedeckt hat und dass aus diesem Grunde diese Länderinitiativen mittlerweile entstanden sind.
Weitere Fragen, Herr Münz?
Ja, ist in Ordnung.
Also aktuell keine Fragen aus der AfD. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Gruppen und Nicole Gohlke für die Gruppe Die Linke.
Danke schön. Ich habe noch eine Frage an Herrn Born. Sie haben ja zu Recht kritisiert, dass der Eigenanteil an den Kurs- und Prüfungsgebühren trotz der geplanten Senkung immer irgendwie noch zu hoch ist. Sie haben jetzt vorhin ins Feld geführt, diesen Eigenanteil von maximal 15% beziehungsweise 85% eben der Übernahme. Ich frage jetzt aber an der Stelle mal ganz ketzerisch, doktern wir da nicht auch mit diesem Vorschlag einfach nur so ein bisschen weiter an dieser Zahl rum, anstatt, sage ich mal, eine Lösung zu finden, wie für die Teilnehmenden am besten gar keine Kurs- und Prüfungsgebühren anfallen, weil das wäre ja am Ende durchaus der attraktivere Weg, Menschen dazu zu bewegen, nochmal eine Fortbildung in Erwägung zu ziehen. Und auch im Koalitionsvertrag war ja eigentlich davon noch die Rede, dass das Ziel ist, Aufstiegslehrgänge und Prüfungen kostenfrei zu machen.
Herr Born.
Also ich glaube, wir diskutieren heute eine Novelle des AfBGs aus dem Grunde, dass das AfBG noch nicht Fortbildungsteilnehmer in die Situation versetzt, eine Kostenfreiheit wie im Studierendenbereich zu haben. Also nach wie vor müssen ja Kosten für Lehrgänge, für Prüfungen, Prüfungsstücke und so weiter erbracht werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir über eine Verbesserung des AfBGs sprechen. Und an der Stelle will ich auch sagen, ich vermute, dass wir auch in der künftigen Legislaturperiode über eine Verbesserung des AfBGs werden sprechen müssen, weil wir nach wie vor noch das Kostendelta haben werden. Und deswegen wäre das ein Ziel, hier zu einer weitgehenden Kostenfreiheit zu kommen. Ja.
Dann kommen wir jetzt zur SPD und zu Jessica Rosenthal.
Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Frage auch an Sie, Herr Born. Das Instrument ist ja sozusagen jetzt hinreichend besprochen. Die Frage ist so ein bisschen, ist das Instrument vielleicht nochmal, um auf einen anderen Aspekt zu kommen, auch draußen in der Realität, der Arbeitsrealität hinreichend besprochen. Wenn Sie jetzt nochmal in die Fläche Ihrer Organisation auch schauen, ist das Instrument bekannt? Müssen wir auch insgesamt noch mehr dafür tun, Richtung Beratung und so weiter, dass es noch bekannter wird? Vielleicht können Sie zum Stellenwert nochmal ganz, ganz kurz was sagen.
Also ich habe den Begriff bisher noch nicht in den Mund genommen, ist er mehrfach gefallen. Es hieß ja früher mal Meister BAföG. Deswegen, es ist ein Instrument, was im Handwerk eine hohe Relevanz hat, eine hohe Bekanntheit hat und was auch mit der beruflichen Bildung an sich verbunden wird im Handwerk. Und wir haben knapp 90% aller unserer Fachkräfte und auch Betriebsinhaberinnen sind beruflich qualifiziert. Das heißt also, es ist für uns ein ganz wichtiges Instrument. Die Kammern, also auch die Verbände, machen Intensivwerbung dafür. Ich glaube aber auch, dass die Potenziale, die das AfBG eigentlich aufschließen möchte, wie hoffentlich eine zweite auf einer Stufe, aber auch Karriereverläufe und so weiter, stärker nochmal beworben werden sollten. Und 2020 in der vorletzten BBIC-Novelle ist unter anderem die 3 Fortbildungsstufen installiert worden. Die zahlen ein auf das AfBG und das AfBG zahlt ein auf diese 3. Die müssten zum Beispiel noch viel stärker beworben werden.
Wir haben Initiativen des Bundes, unter anderem des BMBFs, die Duale zur Ausbildung. Wir haben aber keine Initiativen zum Tertiärbereich, also zu höher Qualifizierenden. Und die geht aber einher mit dem AFBG. Und das wäre wunderbar. Wir hätten dafür eine Initiative.
Danke.
Vielen Dank. Nachfrage?
Ja. Sorry. Danke nochmal für die Ergänzung. Dann bleibt mir ehrlich gesagt nur Danke zu sagen. Ich glaube, es ist hinreichend deutlich geworden, welche strukturellen Veränderungen jetzt in unseren parlamentarischen Händen liegen angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und es ist ja auch schön, dass Sie sich da alle einig sind. Also vielen Dank.
Danke auch. Dann ja, letzter in dieser Runde, Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, in Ergänzung zu dem, was gerade gesagt worden ist von Herrn Dr. Born, eine Frage an Herrn Dr. Heikhaus. Es wurde eben gesagt, dass im Handwerk diese Stufengeselle Meister und damit das AFBG gut und weit verbreitet ist. Ist das in Ihrem Bereich und in Ausbildung in Ihrem Bereich ähnlich oder ist da Luft nach oben? Und der zweite Punkt ist, wenn wir jetzt, so wie eben die Frage von Herrn Jatzombek an Sie, die Digitalisierung noch nicht gleich morgen greifbar haben, sehen Sie Möglichkeiten, qualitativ oder quantitativ Vereinfachung des Verfahrens vorzunehmen und wenn ja, in welcher Form?
Herr Heikhaus.
Danke für die Frage. Zum ersten Punkt, durch die Einführung von Bachelor Professional, Master Professional ins Berufsbildungsgesetz, die wir DRK-seitig ja sehr unterstützt haben, nehmen wir schon einen gewissen Schub in Sachen Bekanntheit, höhere Berufsbildung wahr, was sehr positiv ist. Zugleich werben wir über die 79 IHKs in Deutschland auch ganz intensiv für die Fördermöglichkeiten des AFBG. Insofern sind wir an diesem Thema dran. Wir hatten es mehrfach schon gehört, eine Regelförderung auf der zweiten Fortbildungsstufe wäre der große Wurf. Die Haushaltsmittel sind knapp. Man kann sich fragen, was kann man denn stattdessen machen? Wo kann man ansonsten besser werden? Ich würde deswegen, und das haben wir auch in der Stellungnahme thematisiert, die Frage stellen, kann man sich das AFBG vielleicht dahingehend angucken, ob es eigentlich fit ist für zeitgemäße, innovative, digitale Lernformate. Konkret geht es um das strukturierte Online-Lernen, für das nach jetzigem Stand immer eine Lehrkraft zugegen sein muss, die den Lernfortschritt regelmäßig kontrolliert. Man kann sich das auch anders vorstellen, gerade angesichts der Fortschritte, die auch nach der Corona-Pandemie beim adaptiven Lernen gemacht worden sind. Das AFBG ist an dieser Stelle vergleichsweise starr. Man kann sich auch automatisierte Lernerfolgskontrollen beispielsweise vorstellen. Vielleicht findet man noch weitere Punkte, wo das AFBG einfach im Lichte dessen, was die Praxis da bietet, noch zeitgemäßer sein könnte. Denn darauf würde ich gerne hinweisen. Die Hochschulen experimentieren ihrerseits ganz offen mit innovativen Lernplattformen, die sie ihren Studierenden zur Verfügung stellen, damit sie sich in Selbstlernen schulen, total wichtig. Auch die Hochschulen sind mit öffentlichen Mitteln finanziert. Und man muss konstatieren, dass das Vertrauen in die Studierenden, die ihnen angebotenen digitalen Lernmöglichkeiten im Sinne des eigenen Lernerfolgs bestmöglich zu nutzen, offenbar ein bisschen größer ist als das Vertrauen, was hier angehenden beruflichen Fachkräften entgegengebracht wird. Aus unserer Sicht sollte sich der AFBG-Rahmen hier stärker für solche modernen digitalen Lehr-Lernformate öffnen.
Weitere Fragen aus der Union? Damit schließe ich jetzt diese Nachfragerunde und frage nochmal alle Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, ob es noch weitere Fragen an die Sachverständigen gibt. Dann wäre jetzt die Chance dazu. Dann rufe ich auf Kollegin Frau Professor Dr. Anja Reinalter für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, ich bedanke mich zunächst auch mal für den intensiven und guten Austausch. Und das hilft uns sicherlich im parlamentarischen Verfahren in der Hoffnung, dass wir noch was erreichen und was besser machen können. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich habe eine letzte Frage. Und zwar im BAföG-Gesetz gibt es ja quasi diesen BAföG-Bericht, der alle 2 Jahre eben auch darüber berichtet, wie der Stand ist. Und jetzt frage ich mich, ob das vielleicht auch für das AFBG sinnvoll wäre, um schneller entgegenwirken zu können, wenn man eben sieht, warum zum Beispiel die Teilnahmezahlen oder die Teilnehmenden sinken. Entschuldigung. Können Sie sich das vorstellen? Macht es aus Ihrer Sicht Sinn? Diese Frage würde ich gerne an Jan Krüger stellen und an Herrn Born.
Herr Krüger, bitte. DGB.
Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, ein Monitoring zu haben. Ich finde den Vergleich zum BAföG-Bericht auch sehr passend. etwas in dieser Form gibt es nicht. Es gibt natürlich ein paar Anhaltspunkte über die Statistiken der Kammern, die auch im Datenreport des BIP jeweils erstellt sind. Aber für spezifische Fragen, wie Sie sie jetzt aufgeworfen haben, nach Wirkungsweisen verschiedener Förderinstrumente, reicht das definitiv nicht aus. Und wenn man das will, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das sinnvoll ist, dann wäre das in so einem Monitoring-Bericht, wie man es auch immer nennt, sicherlich gut aufgehoben.
Danke. Herr Born, ZTH.
Es würde uns auf alle Fälle helfen, viele Fragen fundiert angehen zu können. Ich will ein Beispiel nennen. Im Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz kursiert unter anderem aktuell durchaus die ein oder andere Behauptung, die Kammern würden nicht im gesetzlich vorgegebenen Rahmen von 3 Monaten bescheiden. Und das BIP hat gesetzlich den Auftrag, ein Monitoring durchzuführen. Und damit können wir sehr schön nachweisen, dass über 90% aller Bearbeitungsfälle in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen ist. Hier haben wir auch durchaus die Diskussion über die Bearbeitungsdauer. Und das wäre sehr sachlich zu diskutieren an der Stelle.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen von Abgeordneten? Das sehe ich nicht. Gibt es von einzelnen Sachverständigen noch den Wunsch, einen kurzen Kommentar zu machen? Die Zeit wäre noch. Aufgrund des Überraschungseffekts sehe ich jetzt auch keinen Bedarf. Okay, dann möchte ich mich im Namen des gesamten Ausschusses bei allen Sachverständigen erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Antworten und Einschätzungen. Ich hoffe, dass im parlamentarischen Verfahren es jetzt noch zu Änderungen an der Novelle kommen kann. Wir haben sicherlich dann bald die zweite, dritte Lesung und damit den Abschluss dieser Novelle. Und ich schließe damit jetzt die 85. Ausschusssitzung und damit unsere öffentliche Anhörung zum Entwurf eines 5. Gesetzes zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes. Ich bedanke mich erstmal bei allen Kolleginnen und Kollegen und Sachverständigen und möchte direkt darauf hinweisen, dass ich die 86. reguläre Ausschusssitzung dann um 11.30 Uhr beginne, sodass wir bis 11.30 Uhr eine kurze Pause haben. Bis gleich hier und auf bald in anderen Gesprächsrunden. Vielen Dank.